NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Kirsten Westhus. Herzlich willkommen. Nach den Verschärfungen im Asylrecht, die Bundestag und Bundesrat Ende der Woche verabschiedet haben, schauen wir in der heutigen Ausgabe von Blickpunkt Diesseits auf die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die überall im Norden dafür sorgen, dass die ankommenden Flüchtlinge versorgt werden. Schaffen sie das? Über kirchliche Netzwerke und die Flüchtlingsarbeit. Dann ein Blick nach Rom. Die Weltbischofssynode tagt im Vatikan hinter verschlossenen Türen und zu heiklen Themen wie dem Umgang mit Homosexuellen und wiederverheirateten Geschiedenen. Gibt es einen deutschen Lösungsweg bei der Familiensynode in Rom? Hören Sie dazu einen Kommentar. Außerdem protestantische Selbstanklage und Identitätssuche nach 1945. Vor 70 Jahren wurde das Stuttgarter Schuldbekenntnis unterzeichnet. Und religiöser Grenzgänger mit Mut zum Sein. Zum 50. Todestag des Theologen Paul Tillich. Doch zunächst zur deutschen Gegenwart im Oktober 2015. Jeden Tag werden den Bundesländern Flüchtlinge zugewiesen. Mehr als 400.000 Menschen sind nach den jüngsten Angaben des Bundesinnenministeriums allein seit Anfang September in Deutschland angekommen. Für die Erstversorgung spielt es keine Rolle, aus welchem Herkunftsland und mit welcher Bleibeperspektive sie in den Einrichtungen eintreffen. Sie alle brauchen Hilfe nach ihrer Flucht. Länder, Landkreise und Kommunen müssen handeln. Mancherorts zeigt sich Überforderung. Ohne die Hilfsbereitschaft der vielen ehrenamtlich Engagierten wäre die Aufnahme dieser Menschen aus verschiedenen Kulturen nicht zu bewerkstelligen. Vernetzung, Management, Kommunikation zwischen allen Beteiligten sind das Gebot der Stunde. Wie kann also die Zusammenarbeit verschiedener Akteure in der Flüchtlingsarbeit gelingen? Brigitte Lehnhoff war im Landkreis Harburg unterwegs.
Es ist Donnerstagmittag, als ein deutliches Wort fällt. Johannes Freudewald, Sprecher des Landkreises Harburg mit Sitz in Winsen an der Luhe, spricht von Ausnahmezustand. Der Innenminister des Landes Niedersachsen weiß nicht mehr, wohin mit den vielen Flüchtlingen und lässt sie direkt auf Städte und Gemeinden verteilen.
Das wird sich wahrscheinlich in einer Größenordnung nächste Woche von rund 300 Flüchtlingen auswirken, wobei wir bislang schon eine Zuweisungsrate von 70 bis 80 Personen pro Woche zu bewältigen haben. Und das käme nochmal on top.
Im Landkreis Harburg leben bereits 2.100 Flüchtlinge, die auf ihr Asylverfahren warten. In dieser Zeit brauchen sie mehr als ein Dach über dem Kopf, sagt Johannes Freudewald. Kontaktmöglichkeiten, Sprachkurse, Hilfen im Alltag, all das könne der Landkreis allein aber nicht leisten.
Wir haben uns als Kreis entschlossen, hier durchaus in Initiative zu gehen. Das können wir aber nur im Verbund, in der Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, mit Kirchengemeinden, mit ehrenamtlichen Netzwerken, die uns dabei unterstützen.
Ein Knoten im Netzwerk ist die Winsener Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, kurz ADFC. Sie hat mit Unterstützung des Landkreises eine Werkstatt aufgebaut. Technisch versierte Pensionäre leiten dort Flüchtlinge an, von Bürgern gespendete Fahrräder zu reparieren. Das ist unser Beitrag zur Mobilität der Flüchtlinge, sagt ADFC-Sprecher Arno Neumann.
Es ist ein fantastisches Netzwerk entstanden. Mitarbeiter der Kirche wissen, wo die Fahrräder benötigt werden, wer Fahrräder braucht. Und die Verteilung der Fahrräder geht dann über die Kirchengemeinde.
Der evangelische Kirchenkreis Winsen-Lue ist bereits vor 2 Jahren intensiv in die Arbeit mit Flüchtlingen eingestiegen. Etwa 100 Ehrenamtliche engagieren sich mittlerweile. Vom internationalen Café bis zum Sprachkurs reichen die Angebote. Diese Ehrenamtlichen haben auch früh Druck gemacht.
Das ist zum Beispiel gewesen, dass die Flüchtlinge nichts zu tun haben, dass sie da einfach versauern in den Flüchtlingsunterkünften.
Sagt Superintendent Christian Berndt. Er suchte daraufhin das Gespräch mit dem Landkreis.
Und daraus ist dann das Konzept entstanden, dass Flüchtlinge gemeinnützige Arbeit tun dürfen. Das ist einmalig in Niedersachsen. Es wird von anderen Landkreisen jetzt auch aufgelegt, aber da waren wir relativ schnell.
Ehrenamtliche sind aber nicht nur Impulsgeber im Netzwerk der Flüchtlingshelfer. Sie nerven auch und machen Stress. Das beklagen landauf, landab Mitarbeiter in Verwaltungen. Da ist schon mal die Rede von überengagierten Gutmenschen. Und es gibt Befürchtungen, dass es zu Konfrontationen kommt, wenn die Mühlen des Rechtsstaates erst so richtig anfangen zu mahlen. Der evangelische Superintendent Christian Berndt bleibt gelassen.
Es ist ja auch so, dass wir abendliche, nächtliche Anrufe kriegen, Gespräche führen, wenn zum Beispiel jemand abgeschoben werden soll, ein Flüchtling, Ehrenamtliche damit überhaupt nicht umgehen können, dass wir ihnen dann helfen, auch loszulassen, diesen Übergang zu gestalten. Das ist ziemlich komplex und das machen aber auch die Ehrenamtlichen untereinander, dass sie sich gegenseitig begleiten. Und das läuft im Moment ganz gut.
Das liegt vermutlich auch daran, dass die Arbeit mit den Flüchtlingshelfern Chefsache ist. Alle 6 Wochen gibt es einen intensiven Austausch mit Ehrenamtlichen. Und dabei geht es auch um ihre Haltung gegenüber den Flüchtlingen, sagt Pastor Markus Kalmbach.
Wir nehmen sie am Anfang sozusagen an die Hand und versuchen ihnen hier in Deutschland das Laufen beizubringen. Sie sollen ja eigenständig hier leben können, eine Zukunft aufbauen können.
An diese nächste Phase der Integration denkt auch Johannes Freudewald, Sprecher des Landkreises, schon jetzt.
Auch da ist die Schnittstelle zu den Ehrenamtlichen wichtig, weil die natürlich auch zum Teil ganz andere Einblicke haben in Unternehmen, die Arbeitsplätze möglicherweise ganz anders kennen, was wir als Landkreisverwaltung so nicht im Blick haben.
Fazit: Die Integration von Flüchtlingen kann gelingen, wenn die Netzwerker offen für neue Bündnisse sind, sich mit wertschätzendem Respekt begegnen, das offene Wort nicht scheuen und gemeinsam um Lösungen ringen.
Brigitte Lehnhoff berichtete. Gerungen wird zurzeit auch in Rom bei der Familiensynode. Es ist ein Ringen um katholische Wege zwischen Lehre und Lebenswirklichkeit. Denn auch in der 2. von 3 Wochen der Beratungen im Vatikan ging es um die sogenannten sperrigen Themen. Den Umgang mit Homosexuellen, die Unauflöslichkeit der Ehe und um wiederverheiratete Geschiedene zum Beispiel. Nicht nur den Letztgenannten schlägt die kirchliche Lehre bislang die Tür vor der Nase zu. Wer als Katholik nach einer Scheidung erneut standesamtlich heiratet, ist vom Empfang der Sakramente ausgeschlossen. Es sei denn, die erste Ehe wurde kirchenrechtlich annulliert oder die Eheleute versprechen, in ihrer neuen Beziehung keinen Sex zu haben. Doch wie verhält es sich, wenn kirchliche Lehre auf die Wirklichkeit trifft? Florian Breitmeier kommentiert.
Wer andere davon ausschließt, ein vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft zu sein, kann nicht sehr barmherzig sein. Wer anderen die Chance auf Vergebung nimmt, kann ebenfalls nicht sehr barmherzig sein. So sehen es viele Gläubige mit Blick auf die katholische Kirche und ihren Umgang mit Menschen, deren erste Ehe zerbrochen ist und die einen zweiten verbindlichen Neuanfang wagen. Klar ist, auch die Entscheidung des Papstes zur Vereinfachung und Beschleunigung der Ehenichtigkeitsverfahren, eilig noch vor der Synode beschlossen, hilft nicht in jedem Fall, denn auch kirchenrechtlich gültig geschlossene Ehen scheitern. Und wer in diesem Zusammenhang empfiehlt, nach Scheidung und Wiederheirat die Sexualität von der Liebe zu trennen, wirkt nicht besonders sprachfähig in Fragen von Partnerschaft, Ehe und Familie im 21. Jahrhundert. Aber sprachfähiger will die Kirche doch werden, deswegen treffen sich ja die katholischen Oberhirten in Rom. In dem viel gelobten 2. Zwischenbericht der deutschen Synodensprachgruppe finden sich viele bemerkenswerte Sätze. Einer davon lautet: Weil Gott Liebe ist, fallen in Gott Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in eins. Dieser Satz, gepaart mit einer in dem Bericht erwähnten stärkeren theologischen Berücksichtigung konkreter Situationen und Biografien, könnte ein Lösungsweg für die Synode sein, zum Beispiel in der oft so bezeichneten sperrigen Frage des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen. Schließlich haben das Dokument der deutschen Sprachgruppe sowohl der konservative Kardinal und Präfekt der Glaubenskongregation Gerd Ludwig Müller als auch reformorientierte Oberhirten wie Walter Kaspar, Reinhard Marx oder Franz Josef Bode aus Osnabrück beschlossen. Das hat viele Beobachter überrascht und es gibt viel Lob. Folgt man dieser Linie einer verbindlichen wie praktischen Vernunft, müssen sich in konkreten Fragen der Seelsorge Gerechtigkeit und Barmherzigkeit nicht gegenseitig ausschließen. Was hieße das nun konkret für mögliche Beschlüsse des Papstes nach der Synode? Ein Ort in der Kirche, wo die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit theoretisch wie praktisch zusammentreffen, ist der Beichtstuhl. Doch gerade diesen können wiederverheiratete Geschiedene gar nicht betreten, die Tür ist bislang zu. Wenn der Beichtstuhl also nicht als Folterinstrument verstanden werden soll, sondern als Ort der Barmherzigkeit, wie der Papst dies wiederholt gefordert hat, dann führt letztendlich an einer Zulassung der wiederverheirateten Geschiedenen zur Beichte kein Weg vorbei. Und hilfreich wäre vielleicht ein Blick der in Rom tagenden Synodenteilnehmer nach Hildesheim. Vom Vatikan aus gesehen ist das ein katholisches Bistum am Rand. Dort wird aber als Reaktion auf eine Diözesansynode vor 25 Jahren eine Praxis gepflegt, die gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Synodenberatungen in Rom sehr interessant ist. Die katholische Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe wurde in einer Erklärung des damaligen Bischofs Josef Hohmeier zu den wiederverheirateten Geschiedenen nicht in Frage gestellt. Es gibt im Bistum Hildesheim wie auch andernorts keine generelle Zulassung wiederverheiratet Geschiedener zu den Sakramenten. Eine pauschale Lösung wollen auch diejenigen nicht, die in Rom derzeit einen differenzierteren Blick auf den Einzelfall fordern. Für betroffene Gläubige im Bistum Hildesheim besteht aber zumindest die akzeptierte Möglichkeit, in einem Gespräch mit einem Priester, nennen wir es ruhig Beichte, zu einer persönlichen Gewissensentscheidung in eben jenen Fragen zu kommen. Auch im Scheitern lässt sich Wahrheit finden. Die gültige Lehre hebt das noch nicht aus den Angeln. Das könnte der Schlüssel sein, den die Synodenteilnehmer in Rom gewissermaßen in die zugeschlagene Tür stecken könnten. Unterschwellig tut sich ja bereits eine Menge, wie nicht nur das Beispiel Hildesheim zeigt. Gerade wenn in komplexen Fragen nicht alles buchstabengetreu geregelt wird, öffnen sich Räume, dass Barmherzigkeit und Gesetzestreue eine vernünftige Verbindung eingehen. Das zeigt auf seine Weise der aktuelle Zwischenbericht der Deutschen Synodensprachgruppe. Das zeigt die pastorale Praxis im Bistum Hildesheim in der Frage des Umgangs mit wiederverheirateten Geschiedenen. Beide Beispiele lassen sich mit Blick auf die sogenannten sperrigen Themen und zugeschlagenen Türen mit einem Wort zusammenfassen: aufschlussreich.
Ein Kommentar von Florian Breitmeier. Und nun zu den Meldungen aus Religion und Gesellschaft in Blickpunkt Diesseits auf NDR Info.
Zum heutigen Europäischen Tag gegen Menschenhandel mahnt der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle eine stärkere öffentliche Sensibilisierung für das Thema an. Der Menschenhandel dürfe nicht als ein Phänomen ferner Länder und früherer Zeiten aufgefasst werden, sagte der Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz, sondern er müsse als schwerwiegendes Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet werden. Trelle ruft die politischen Verantwortungsträger dazu auf, die Anstrengungen im Kampf gegen den Menschenhandel weiter zu intensivieren und fordert ein wirkungsvolles Gesamtkonzept von der Bundesregierung. Der Vorsitzende der Migrationskommission weist darauf hin, dass auch unter den Flüchtlingen Opfer von Menschenhandel seien. In der aktuellen Situation sei zu befürchten, dass gerade unter den Flüchtlingen einige Opfer von Menschenhandel unentdeckt blieben. Ihnen müsse besondere Aufmerksamkeit gelten. Deutsche Sicherheitspolitik muss nach Ansicht der evangelischen Kirche in Deutschland dem gerechten Frieden in der Welt dienen. Der Einsatz militärischer Gewalt schaffe keinen Frieden, heißt es in einem in Berlin vorgestellten Positionspapier. Er könne der Politik im besten Falle für eine begrenzte Zeit den Raum schaffen, mit zivilen Mitteln friedensschaffende und friedensfördernde Prozesse in Gang zu bringen. Das Positionspapier ist der offizielle EKD-Beitrag zum Weißbuch zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr 2016. Dieses entsteht in diesem Jahr erstmals in einem umfassenden gesellschaftlichen Beteiligungsprozess. Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes Peter Neher hat einen geplanten Ausbau der Hospiz- und Palliativversorgung begrüßt. Die Angst, am Lebensende unter starken Schmerzen zu leiden und allein sterben zu müssen, sei ernst zu nehmen. Deshalb sei ein politisches und gesellschaftliches Bekenntnis zur Unterstützung schwerstkranker und sterbender Menschen sowie deren Angehörigen notwendig. Näher betonte, Menschen dürften nicht unter psychischen und sozialen Druck geraten, sich angesichts einer kostenintensiven palliativen Versorgung für eine weniger teure Selbsttötung entscheiden zu müssen. Hinsichtlich einer guten Sterbebegleitung gäbe es aber auch in katholischen Altenheimen und Krankenhäusern keinen Grund zur Selbstzufriedenheit, sondern noch großen Entwicklungsbedarf, so der Caritas-Präsident. Die Mitarbeiter der Tafeln in Deutschland werden wegen ihres Engagements für Flüchtlinge immer öfter mit fremdenfeindlichen Parolen attackiert. Ihnen schlage Wut entgegen und sie würden beschimpft und beleidigt, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes der Tafeln, Jochen Brühl. Eine der Forderungen laute etwa, die Lebensmittel ausschließlich an bedürftige Deutsche zu verteilen. Brühl betonte, dass Flüchtlinge ebenso bedürftige Menschen seien wie auch arme Rentner oder Familien. Arme dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die Tafeln unterstützten derzeit 150.000 Flüchtlinge täglich mit Lebensmitteln, zusätzlich zu den bisher etwa 1 Million Nutzern. Das entspreche einer Steigerung der Tafelnutzer um 10%, in einigen Städten gar um bis zu 50%. Die rund 60.000 meist ehrenamtlichen Helfer arbeiteten am Rande der Belastbarkeit.
Soweit die Meldungen. Vor 70 Jahren, im ersten Herbst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, kam die neue Leitung der damaligen evangelischen Kirche in Stuttgart zusammen. Sie wollte über die Folgen des Krieges diskutieren. Zu dem Treffen waren auch Vertreter der internationalen Ökumene angereist, deren Erwartung, die Deutschen sollten ihre Schuld an den Verbrechen und dem Krieg der Nationalsozialisten bekennen. Am 19. Oktober 1945 entstand das Stuttgarter Schuldbekenntnis, über dessen Entstehung und Wirkung Michael Hollenbach berichtet. Folgende Selbstanklage ist in diesem Schuldbekenntnis formuliert:
Durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir klagen uns an, dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt haben.
So lauteten die zentralen Zeilen des Stuttgarter Schuldbekenntnisses. Eine Erklärung, die die Deutschen vor allem aus der internationalen Isolation führen sollte. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Frage der Kriegsschuld trennend zwischen den Protestanten aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland gestanden. Die internationalen Beziehungen zwischen den Kirchen lagen 1945 quasi auf Eis, sagt der Münsteraner Historiker Martin Greschert.
Und das sollte sich nicht wiederholen. Deshalb sollte klar gemacht werden, so Erwartung seitens der Ökumene, so aber auch Überzeugung der Deutschen, hier muss ein Wort gesprochen werden.
Im Herbst 1945 war Deutschland als Verursacher des Zweiten Weltkrieges und aufgrund der Kriegsverbrechen weltweit isoliert. Es gab eigentlich nur eine tragfähige Brücke nach außen.
Die beiden großen Kirchen hatten die große Chance allerdings der Begegnung über die Ökumene. Das waren sozusagen ein Rettungsanker in der allgemeinen Trostlosigkeit.
In dieser Situation entschied sich die Leitung der EKD zu einem Schuldbekenntnis, obwohl auch in der evangelischen Kirchenleitung die Bereitschaft zu einem Schuldeingeständnis eher gering war. Doch die Formulierungen, gerade der verwendete Komparativ mutiger, werfen Fragen auf.
Dass wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet.
Obwohl die evangelischen Christen zum Großteil den Nationalsozialismus unkritisch bis euphorisch begleitet hatten, suggeriert die Steigerungsform, man habe doch mutig bekannt und treu gebetet, hätte es aber noch mutiger tun können.
Es ist schon wahr, diese Komparative wirken fragwürdig und als Entschuldigung.
Zumal die bekennende Kirche, die sich vor allem gegen den Machtanspruch der Nazis gegenüber der Kirche gewehrt hatte, noch 1939 zum 50. Geburtstag Hitlers gehorsam formulierte:
Der Christ, der das Walten der Vorsehung und den Schritt des Allmächtigen ehrfürchtig in den Wandlungen der Weltzeit spürt, vernimmt den Aufruf, in Alltag und Sonntag treuer zu glauben, inniger zu lieben, stärker zu hoffen, fester zu bekennen. Wir bitten Gott, den Führer zu segnen.
Das Stuttgarter Schuldbekenntnis sollte vor 70 Jahren, so das Kalkül der EKD, ein Signal an die internationale Ökumene sein, aber nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Naiv nennt Martin Greschert diese Vorstellung. Kurz nach dem Stuttgarter Treffen titelten dann auch die Zeitungen, dass die evangelische Kirche die Schuld der Deutschen am Krieg anerkenne.
Es gab eine riesige Empörung über dieses Verhalten der evangelischen Kirchenleitung. Auch da muss man sich daran erinnern, dass in der Tradition, in der Vorstellung, die evangelische Kirche voll und ganz auf der Seite der Regierung gestanden hatte.
Die Schulderklärung wurde von den meisten Deutschen als Verrat angesehen, auch von den meisten Protestanten. In norddeutschen Kirchenarchiven stieß der Kieler Historiker Stefan Link auf zahlreiche Protestbriefe von Gläubigen, in denen das Stuttgarter Schuldbekenntnis als Ungeheuerlichkeit bezeichnet wurde.
Und zwar ungeheuerlich war das Bekennen der eigenen Schuld, ohne auf die Schuld der anderen zu verweisen. Und davon abgesehen sei also die Kriegsschuld ja wohl ganz klar so zu sehen, dass die eigentlichen Verbrecher und Verursacher des Zweiten Weltkriegs diejenigen seien, die das Diktat von Versailles verursacht hätten.
Und aus kirchlichen Protokollen gehe hervor, so der Historiker, dass man die Schuldfrage in den Leitungsgremien der norddeutschen Landeskirchen ähnlich wie an der Basis diskutierte.
Das ist eine verschwindende Minderheit, die das Schuldbekenntnis für richtig gehalten hat. Dieser Vorgang ist insofern für uns sehr erstaunlich, weil aus heutiger Perspektive ja eher die Kritik am Schuldbekenntnis andersrum benannt wird, weil es die Verfolgung der Juden überhaupt nicht zum Inhalt hatte.
International stieß das Stuttgarter Schuldbekenntnis hingegen auf positive Resonanz. Es trug entscheidend dazu bei, dass die deutschen Protestanten den Weg zurückfanden in die weltweite Ökumene und dass evangelische Kirchengemeinden, etwa in den USA, Hilfspakete an ihre Glaubensgeschwister in Deutschland schickten.
Ein Beitrag von Michael Hollenbach. Und ein bedeutender deutscher evangelischer Theologe hat dieses Stuttgarter Schuldbekenntnis aus der Ferne wahrgenommen, nämlich aus dem Exil in den USA, das auch nach dem Krieg seine Heimat bleiben sollte. Paul Tillich. Der Theologe warnte schon früh vor den Nationalsozialisten und zählte zu den ersten deutschen Hochschullehrern, die 1933 die Universitäten verlassen mussten. In Amerika allerdings wurde Paul Tillich so berühmt, dass Generationen von Studierenden an seinen Lippen hingen und dass bei seinem Tod das laufende Fernsehprogramm für diese Meldung unterbrochen wurde. Paul Tillich starb am 22. Oktober 1965 im Alter von 79 Jahren in Chicago. Christian Feldmann erinnert.
Der protestantische Theologe Helmut Thielicke erzählte einmal amüsiert, in den USA habe ihm ein Student gestanden: "When I'm bad, I like Hollywood. When I'm worse, I like Tillich." Auf Deutsch: Wenn ich schlecht drauf bin, gehe ich ins Kino, doch wenn ich ernsthafte Sorgen habe, gehe ich zu Tillich. Tatsächlich war der deutsche Paul Tillich nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika zur Kultfigur geworden. Er galt als der bedeutendste Theologe der USA und manchen als ihr größter Denker überhaupt. Eine Schule hat er nicht gegründet, es gibt keine Tillichianer, und er hätte es grässlich gefunden, ein abgeschlossenes theologisches System zu hinterlassen. Aber wichtige Entwicklungslinien religiöser Erfahrung im 20. und 21. Jahrhundert sind ohne Paul Tillich nur schwer vorstellbar, von der politischen Theologie bis zu den Bemühungen um eine Wiederentdeckung der Symbole. Dabei stammte der Weltbürger aus der tiefsten Provinz. 1886 als Sohn eines Dorfpastors in Staatsedel in der Niederlausitz geboren, heute liegt das in Polen, studierte er in Berlin, Tübingen, Halle. Als Militärpfarrer an der Westfront lernte er die behäbige Bürgerlichkeit verachten, die mit dem Krieg Geschäfte machte, und das preußische Luthertum gleich dazu, das dieser Gesellschaft fromme Rechtfertigungsmuster lieferte. Er begann, die Sünde in sozialen Strukturen anzusiedeln. Im außerchristlichen Humanismus entdeckte er staunend die Spuren des menschenfreundlichen Gottes. Tillich lehrte in Berlin, Marburg, Dresden und schließlich als Professor für Philosophie und Soziologie in Frankfurt am Main. Hier fungierte er als Mitherausgeber der Neuen Blätter für den Sozialismus und kämpfte zusammen mit Bloch, Adorno, Horkheimer gegen die heraufziehende braune Gefahr. 1933 wurde er als einer der ersten deutschen Professoren aus dem Hochschuldienst entlassen, ging aber nur mit großem Widerstreben ins schützende Exil nach New York. Über Tillichs ganzer Theologie könnte einer seiner Lieblingssätze stehen: Die christliche Botschaft darf den Menschen nicht wie ein Fremdkörper aus einer anderen Welt an den Kopf geworfen werden. Sein Denken suchte den Gottesglauben mit den tatsächlichen Sorgen und Fragen der Menschen zusammenzubringen. Möglich sei nur die Begegnung zwischen der christlichen Offenbarung und einer konkreten Situation, sagte er. Und ohne eine zuvor gestellte Menschenfrage sei eine Offenbarungsantwort schlicht keine Antwort. Kein Wunder, dass ihn manche missverstanden und als Atheisten verketzerten. Denn laut Tillich haben die religiösen Symbole deshalb weitgehend ihre Verbindlichkeit eingebüßt, weil die Verkünder mit ihnen Missbrauch treiben, sie zu selbstzweckhaften Formeln machen, statt sie, demütig, behutsam tastend, als Chiffren einer transzendenten Wirklichkeit zu verstehen, die über sich selbst hinausweisen. Religion ist für ihn weder ein System von Lehren über Gott und die Welt, noch ein Labyrinth von Riten und Gebräuchen, das nur Insider zu betreten vermögen. Man steht auch im Zweifeln in der Wahrheit. Das war sein Credo. Paul Tillich starb am 22. Oktober 1965, exakt vor einem halben Jahrhundert. Begraben ist er in einem nach ihm benannten Park in New Harmony, Indiana.
Christian Feldmann erinnerte an den Theologen Paul Tillich, der vor 50 Jahren starb. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft. Im Studio verabschiedet sich Kirsten Westhus. Einen schönen Sonntag noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.